Insolvenzgeld heißt in Deutschland, dass wenn der Insolvenzverwalter sagt, deine Bude hier, da sehe ich noch Chancen, dass man das irgendwie verkauft bekommt, im Ganzen oder in Teilen, dann zahlt der Staat bis zu 3 Monate das Gehalt weiter der Mitarbeitenden. Und in dieser Zeit kann man eben gucken, was kann man noch retten.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Insolvenz muss nicht das Ende sein. Möglichkeiten in der Krise mit Surplus-Gründer Raphael Fellmer. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid im Podcast von fürgründer.de. In Krisenzeiten müsst ihr auch sehr harte und schwere Entscheidungen treffen. Dazu kann auch die Anmeldung einer Insolvenz gehören. Doch dies muss nicht das Ende eures Startups sein. Das habe ich ja vor einiger Zeit hier im Podcast auch mit einem Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht besprochen. Heute ist Raphael Fellmer zu Gast, der mit seinem Startup Surplus genau diese Situation durchgemacht hat. Nach 7 Jahren musste er im Januar 2024 Insolvenz anmelden und im Mai konnte er dann den Neustart verkünden. Ich spreche mit Raphael über die Gründe für die Insolvenz, die Schritte durch den Insolvenzprozess und die Pläne für den Neustart. Hi Raphael.
Servus lieber René und schön auch euch alle da draußen lauschend zu wissen und hoffentlich wir euch da ein bisschen inspirieren, nicht aufgeben, für egal für was ihr brennt.
Raphael, ganz zu Beginn greife ich das direkt auf mit dem Brennen. Erkläre doch bitte mal für alle, die jetzt zuhören, was deine Vision ist und was Surplus macht.
Das ist eine schöne Frage. Ich bin ja Berliner, seit 40 Jahren hier am Start, hatte schon mit 7 Jahren die Vision, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Also weil es mir so unvorstellbar krank vorkam, dass wir einfach Menschen haben auf der Erde, die täglich verhungern. Und zwar nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Und das sind Millionen Menschen jedes Jahr. Und das ist für mich immer noch unvorstellbar. Und ich glaube, dass das sowohl ethisch als auch ökologisch einfach so die größte Herausforderung ist. Also das Thema Lebensmittelverschwendung. Weil wir schmeißen in Europa circa die Hälfte aller Lebensmittel, die wir hier importieren oder produzieren, weg. Lassen sie verkommen entlang der Wertschöpfungskette oder die Hälfte wird circa bei uns zu Hause entsorgt. Das sind 300 Euro pro Nase in Deutschland pro Jahr. Und wir könnten mit allen Lebensmitteln, die wir weweit verschwenden, alle Hungernden 3-mal ernähren. Das sind 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die vernichtet werden jedes Jahr. Ja, das heißt, das war für mich irgendwie so ein Thema, das Zero Hunger, Zero Waste gehört ganz eng zusammen. Und ist ethisch-ökologisch eben das Schwergewichtsthema überhaupt unserer Zeit. Und habe dann 5,5 Jahre im Geldstreik gelebt, Bewusstsein geschaffen, Markus Lanz, Stern TV, Galileo mehrmals, durfte ich da auftreten, habe ein Buch geschrieben und habe dann die mittlerweile größte Freiwilligenbewegung Europas schaffen können, die Foodsharing heißt, wo 600.000 Menschen jetzt ehrenamtlich die Tafeln im Kleinen ergänzen. Habe dann nach meinen 5,5 Jahren, wo ich kein Geld angenommen habe, kein Geld ausgegeben habe, viel Bewusstsein schaffen konnte, mich entschlossen, als Unternehmer zu versuchen und da einfach den Menschen auch zu Hause eine Möglichkeit zu geben, ganz bequem mitzuretten. Erst über Läden, die mussten wir alle schließen vor 3 Jahren. Und dann seit 5 Jahren online eben, hatten da auch schon über 140.000 Menschen, die mitgerettet haben. Und retten Überschüssiges vor allem von Produzenten, Großhändlern. Und dann der Hauptgrund ist einfach eine zu kurze Mindesthaltbarkeitsdauer, bis die erreicht wird. Die Produkte halten sich natürlich noch länger, aber der Handel nimmt die einfach nicht mehr an, schon in der Regel, wenn die nur noch 50% Restlaufzeit haben. Genau, und dafür brenne ich. Achtsamkeit für Mittel zum Leben, für die Lebensmittel zu schaffen und allen Menschen da auch die Möglichkeit zu geben, zumindest erstmal in Deutschland, bald auch in Österreich, von zu Hause ganz einfach Lebensmittel zu retten und gleichzeitig Geld zu sparen und das von zu Hause ab 45 Euro versandkostenfrei.
Danke, Raphael, für die Einblicke. Und auch vielen Dank dafür, dass du so bereit bist, offen über dieses Thema Insolvenz zu sprechen, was zusammen mit diesem Stigma Scheitern durchaus etwas sein kann, wo man erstmal Berührungsängste auch hat. Deshalb zunächst die Frage, wie waren die vergangenen Monate für dich? Und was hat dir auch geholfen, Zuversicht und Kraft zu halten oder neu zu gewinnen?
Also das hat angefangen eigentlich mit der geplatzten Finanzierungsrunde. 20. Dezember hatten wir einen Notar. Es hat leider nicht geklappt, obwohl wir 700.000 Euro Commitment hatten fürs First Closing von der Series A. auch nochmal ein gutes Commitment für das Second Closing. Also ja, Sterne standen eigentlich alle auf grün. Dann gab es da aber verschiedene Gründe, warum die leider nicht geklappt hatten. Wir hatten auch allen gesagt, die 700k committed hatten, es wird 1 Million. Und ja, da wusste ich schon, okay, jetzt über die Feiertage und noch ein bisschen im neuen Jahr die ersten Tage ein paar hunderttausend zu raisen. Wir sind jetzt gewachsen auch im letzten Jahr, aber wir hatten jetzt nicht so Hyperscale hunderte Prozent Wachstum, sondern hatten letztes Jahr 3,6 Millionen Euro Umsatz gemacht, knapp 20% mehr als im Jahr zuvor. Ja, und das war dann sehr, sehr hart, weil wir einfach auch sehr viele Menschen hatten und würde auch immer noch sagen, haben, die einfach Surplus ins Herz geschlossen haben und da aber nicht nur mit so einer Verbundenheit mit dem Unternehmen und unserer Vision von Zero Hunger sich engagiert haben, sondern auch investiert haben. Also wir hatten Leute bei WeWin, die investiert hatten, also in dem Fall nur ein Darlehen uns gegeben haben, zwischen 100 und 25.000 Euro. Wir hatten aber auch fast 700 Leute, die über Companisto in der Crowd-Investing-Kampagne investiert hatten, auch so zwischen 250 und bis zu 50.000 Euro. Dann hatten wir aber auch Dutzende Investoren, Investorinnen, die direkt am Cap-Table saßen, die auch in den letzten 7 Jahren investiert haben, haben ungefähr 10 Millionen Euro knapp aufgenommen an Fremdkapital unterschiedlichster Art und Weise in diesen 7 Jahren Surplus GmbH-Reise. Ja, und dann hatten wir einfach hunderte Menschen, die im Team mitgearbeitet haben, die mitgewirkt haben, unsere Partnerfirmen, und wir waren natürlich auch offene Rechnung, und da einfach so dann so zu wissen, okay, ich habe echt alles versucht, ich habe gekämpft wie ein Löwe, mein Team hat alles gegeben, wir haben es aber nicht geschafft, wir haben die Kosten massiv eingespart, sind in ein externes Lager gegangen und haben viel umgestellt und viel gemacht, aber es war nicht genug. Und dann einfach so zu wissen, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo es wahrscheinlich, wenn nicht ein Wunder passiert, in ein paar Wochen ich einfach dann den Antrag stellen muss zur Insolvenz. Und das war, ja, war brutal, war aber auch irgendwie schon auch befreiend, muss ich sagen. Also es war wie so ein Damoklesschwert, was so da war. Und ich habe dann zumindest vom Herzen auch so abschließen können, um zu sagen, so okay, ich habe ja alles wirklich versucht. Ich bin die Extrameile gegangen. Ich habe 4 Tage letztes Jahr Urlaub genommen, war nicht, wo meine Frau her ist, auf Mallorca mit den Kindern im Sommer, und habe einfach mega hart gehasselt und habe auch sehr viel versucht, Leute angeschrieben, mit Leuten gesprochen, auf Veranstaltungen gewesen und alles, und konnte dann so mit diesem Gefühl, okay, ich habe nichts unversucht gelassen, auch mit einem Gefühl von, okay, ich weiß nicht, warum es jetzt nicht sein sollte, Gorillas und Getty haben sich zurückgezogen, Alpacas ist letztes Jahr auch in den Insolvenz gegangen, also viele E-Commerce-Startups, Quick Commerce, Normal Quick, also einfach ist ja schon schnell innerhalb von ein paar Tagen irgendwas in Deutschland zu bekommen. Das heißt, ich habe dann auch irgendwie so gespürt, okay, vielleicht sollte es einfach nicht sein, und hatte aber in mir immer noch diese Flamme, hey, wir müssen weiter dieses Thema bespielen. Food Waste ist etwas, wo wir alle Teil von sind und können auch alle Teil der Lösung sein. Und ja, das war erstmal so ein krasses Durchatmen, auch nachdem der Insolvenzantrag gestellt wurde. Mhm.
Darauf kommen wir dann gleich nochmal, auch vielleicht zu diese ganz konkreten Schritte, ne? Wie man sich das so vorstellen kann, wo muss man hingehen, wie macht man das dann eigentlich? Du hast ja schon angesprochen, bei euch ist kurz vor Jahresende eine Finanzierungsrunde geplatzt. Das heißt, das war dann so der letzte Punkt im Prinzip, wo es dann auch klar war, okay, jetzt wird es auch schwer, da nicht überschuldet zu sein, beziehungsweise die Verbindlichkeiten, die man hat, nicht bedienen zu können. Mhm. Was habt ihr, und dann hast du ja auch schon gesagt, ihr habt vorher schon versucht, Kosten zu sparen. Das heißt, die Situation, dass ihr gesehen habt, ist, wir sind finanziell noch nicht so, dass wir uns hier aus eigener Kraft tragen müssen.
Können.
Die Umsätze wachsen aber noch nicht schnell genug. Wir sparen jetzt Kosten. Was habt ihr noch versucht, um gegenzusteuern? Weil das ist ja im Prinzip eigentlich der beste Weg, um erstmal die Insolvenz zu vermeiden.
Also wir haben auch eine erfahrene Co-CEO geholt, die einfach so das Wirtschaftliche, das Handwerk, Scale-Up noch viel besser kennt, aber auch natürlich in der Situation reinkam, wo wir jetzt nicht die Taschen gefüllt hatten, gerade eine fette Runde geraced, wo man sagen kann, hey, let's rock and roll, und Chaka, sondern auch schon, wir haben jetzt hier nicht so ein großes Budget. Wir müssen jetzt gucken mit dem, was da ist, wie können wir das bestmöglich umsetzen. Und das heißt schon mehr so Richtung organisch geplant. Also wir hatten einfach auch Ausgaben jeden Monat für Mitarbeiter natürlich, Lagerhalle. Und wir haben aber auch für die Ware, die wir gerettet haben, einen Haufen Geld gezahlt. Also das heißt, es ist ja eigentlich Müll gewesen oder Lebensmittel und auch andere Produkte, die jetzt einfach nicht mehr normal verkäuflich waren, und haben dann da ziemlich viel Geld einfach noch gelassen. Und da waren schon eure Überlegungen da, wie kann man da irgendwie noch mehr in eine partnerschaftliche Beziehung gehen mit den Produzenten, von denen wir hauptsächlich retten, und vielleicht mehr so eine Win-Win-Win-Situation schaffen, anstatt einfach nur zu sagen, ja, guck mal, ihr spart euch die Entsorgungskosten, wir zahlen euch noch Geld, ihr schickt uns Ware, wir bezahlen die Rechnung. Das geht auch, aber da eben noch viel mehr partnerschaftlich, so wie wir es auch auf verschiedensten anderen Kooperationsebenen bei Sublas immer gemacht haben, und selbst auch bei Foodsharing habe ich das vorher schon ganz stark etabliert. Also eine Professionalisierung zum einen, eine Externalisierung, also auch wirklich zu sagen, ja, was können wir einfach nicht so gut, wo sind die Kosten relativ hoch und wo kann man da sich Leute holen, die halt Millionen Pakete pro Jahr verschicken, externe Lagerlogistiker, 3PL heißen in der Fachsprache, Third Party Logistics. Das haben wir sogar umgesetzt bekommen, aber es hat dann nicht gereicht, weil natürlich das sich auch nur, die Finanzierungsrunde, die war schon auch notwendig. Also es war jetzt nicht nur, wir brauchen ein bisschen Wachstumsfinanzierung, sondern es war schon, hey, wir haben halt noch einen Burn gehabt und der musste gecovert werden, und die war schon verlängert. Also wir hatten eigentlich den Notartermin schon vorher gehabt, hatten da aber noch nicht die Runde zusammen, dann haben wir es halt nochmal verlängert. Und es wurde einfach nicht. Und wenn ich jetzt nochmal so rückblickend draufschauen würde, glaube ich, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, aber so diese radikalen Schnitte zu machen. Also man kann ja immer sagen, ja, hier und da so ein bisschen Kosten reduzieren, nochmal alles anschauen, was steht da eigentlich drin in der monatlichen Betriebsausgabenliste, so gibt es vielleicht da Dinge, die man einfach streichen kann, und auch nochmal zu gucken, natürlich ist jeder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin ein wichtiger Bestandteil, aber okay, wenn wir jetzt gerade es nicht schaffen, das Geld einzunehmen, wie könnten wir das denn schaffen, einfach die Kosten massiv zu reduzieren, also mit Lager Outsourcen, das ist schon mal ein Schritt, aber da auch zu sagen, ja, vielleicht können wir uns gerade auch nicht, waren immer noch über 20 Leute, wir können uns das einfach gerade nicht leisten, und der Kapitalmarkt ist sowieso schwierig, was Finanzierung anbelangt, in den letzten Jahren seit Corona, E-Commerce, Food noch schlimmer oder schwieriger. Also da dann auch zu sagen, okay, vielleicht muss man wirklich auch mal Sachen loslassen. Wir haben ja zum Beispiel in einem neuen Surplus, wo wir später darauf zu sprechen kommen, wir haben kein Obst und Gemüse mehr im Angebot. Also auch so radikale Schritte zu sagen, ja, jeder Mensch sollte immer Obst und Gemüse essen, aber wir kriegen das einfach betriebswirtschaftlich nicht abgedeckt, und es ist auch operational pain und auch versandmäßig für die Kundinnen, wenn es an die Packstation kommt, schwierig. Weil die Frische natürlich dann auch irgendwann drunter leidet, und da einfach so, also brutale Entscheidungen treffen, so brutal, wie ich mir das nicht hätte vorstellen können, so wie wir jetzt Surplus neu gestartet haben. Und da, glaube ich, kann ich nur allen Leuten da draußen Mut machen zu sagen, okay, stellt euch vor, euer Baby, eure Firma, euer Startup, was auch immer euch am Herzen liegt, wo ihr einfach vielleicht schon, wie ich jetzt, über ein Jahr siebt, einfach mega krass reingebuttert habt an Zeiten, Energie, und meine Familie vernachlässigt habt, mein Team vernachlässigt habt, die Community, die Vision letztendlich. Wie könnte man ohne Insolvenz auch noch einen Weg finden, indem man eben als brutaler Chirurg auftritt und den Patienten sich anschaut, in dem Fall das Startup, und sagt, tja, also sorry, aber also dieser Arm hier und dieses Bein, das ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht rettbar. Da können wir jetzt nicht so ein bisschen hier einen Zeh abknippen, sondern da muss einfach komplett die Beine amputiert werden. Und dafür gibt's aber dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient als Ganzes, in dem Fall ja auch meistens Mission-Driven Purpose Vision Unternehmer, Gründerin, dann eben sagen können, gut, ich muss einfach nochmal stärker zurückfahren und sagen, jetzt gibt's gerade keine Beine, aber es gibt ja einen Rollstuhl, und irgendwann gibt's dann auch die Technik, oder es gibt halt eine Prothese, und irgendwann kann man sich da auch wieder rantasten. Aber wenn ich jetzt nicht die Beine hier amputiere, stirbt der Patient. Und wenn der Patient tot ist, dann gibt es so eine Chance, wie wir es jetzt geschafft haben bei Surplus, auf eine Rettung. Aber auch das ist nicht gegeben. Plus es ist tierisch unangenehm, ist hochgradig anstrengend, mental und einfach auch für, ja, ich glaube, wir wollen alle nur was Gutes tun auf der Erde, und Insolvenz ist halt erstmal echt etwas, wo du sagst, das möchte ich niemandem wünschen, dass er das durchmacht oder sie.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Danke für diesen Hinweis. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man tatsächlich diese Entwicklung, die hier im Insolvenzprozess oder Verfahren auftreten kann, einfach schon mal vorwegnimmt und wirklich radikal auch neu oder umdenkt und sagt, Mensch, was können wir jetzt abschneiden, damit wir tatsächlich das Überleben hinbekommen. Hm. Dann hast du ja gesagt, du musstest dann im Prinzip im Januar den Weg antreten zum Insolvenzverfahren, zum Gericht, einen Antrag einreichen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz auf diese Schritte eingehen. Wie läuft das in der Praxis konkret ab? Wo meldest du dich? Was musst du ausfüllen? Was muss man da beachten?
Hm. Genau, also erzähle ich gerne und gerne dann aber auch noch mehr, wie kann man das noch vermeiden, also noch mehr auf dieses Chirurg-Thema eingehen. Aber klar ist das auch eine spannende technische Komponente, die vielleicht irgendwann für irgendjemand relevant sein wird. Ich hoffe es aber nicht, deswegen da nur ein kleiner Fokus drauf. Aber letztendlich ja immer schon auch, wenn man spürt, so, okay, der Cash reicht jetzt nicht mehr für ein halbes Jahr, sondern nur noch für ein paar Monate, um die Verbindlichkeiten, Gehälter, Sozialabgaben und Co. einfach leisten zu können, dann sich wirklich auch schon da anwältlich beraten lassen. Also und da gibt's halt spezielle Anwälte für. Das sind dann meistens ja Insolvenzfachanwälte oder so, die da dann eben auch das noch besser abschätzen können. So, wann ist denn da überhaupt die Deadline? Wann muss man das machen? Was kann man vielleicht auch vorher machen? Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, weil mein erstes Mal und möchte es auch nie wieder haben. Aber dass da auch schon gewisse Dinge gibt, die man im Vorhinein noch machen kann. Also wie zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr dann nicht mal ein Gehalt ausgezahlt oder so, weil ich dachte, ja, dann vielleicht schaffen wir es dann damit oder so. Ja, hat meiner Familie nicht geholfen. Insolvenzgeld habe ich bis heute noch nicht bekommen. Das ist jetzt Januar, Februar, März Gehalt von mir und ich bin Hauptverdiener zu Hause. Ja, hätte es nicht gebraucht, dass man das dann im Nachhinein natürlich dann sich nicht mehr holen kann. Hat mir auch dann erst später jemand in der Insolvenz erzählt so, und dass man sich da manchmal auch selbst einfach sehr massakriert oder so. Das hilft dann aber nicht, außer dass du vielleicht unruhiger schläfst oder zu Hause auch noch Probleme hast, weil natürlich sind wir schon in Deutschland, muss man sagen, und darüber bin ich sehr dankbar. Das ist ein Land, was viele Probleme hat und wo manche Leute auch unzufrieden sind und gewisse Parteien wählen, die vielleicht nicht das ganze Nachhaltige und Soziale so im Vordergrund stehen haben. Aber wir haben es geschafft, irgendwie einen Staat aufzubauen, der Menschen hilft, wenn sie keinen Job haben. Er hilft aber auch Unternehmen, wenn sie in den Insolvenz kommen, dass der Insolvenzverwalter auch wirklich entscheiden kann und sagen kann, ich möchte dem Unternehmen eine Chance geben, ich beantrage Insolvenzgeld. So, und Insolvenzgeld heißt in Deutschland, dass wenn der Insolvenzverwalter sagt, deine Bude hier, da sehe ich noch Chancen, dass man das irgendwie verkauft bekommt, im Ganzen oder in Teilen, dann zahlt der Staat bis zu 3 Monate das Gehalt weiter der Mitarbeitenden. Und in dieser Zeit kann man eben gucken, was kann man noch retten. Also es ist quasi wie so ein Rettungsschirm, weil wenn jetzt nach einem Insolvenzantrag alle einfach über Bord springen, dann kann man mit Sicherheit fast gar nichts mehr retten, weil funktioniert ja auch gar nichts mehr. Und das muss ich schon sagen, das ging auch relativ unkompliziert. Also es gab schon im Hintergrund, muss dann vorfinanziert werden von der Sparkasse in dem Fall, weil der Staat natürlich da trotzdem noch länger braucht. Aber im Grunde genommen ist es eben schon ein krasses Netz, was es gibt so. Und das ist dann auf dem Gehaltsniveau, es gibt natürlich auch eine Deckelung, aber da hatten wir jetzt nicht so diese hohen Gehälter. Das ist schon mal echt ganz, ganz besonders. Und dann irgendwann muss man halt mit diesem Anwalt, kann man sich dann auch beraten lassen, ja gut, wann ist denn jetzt der Zeitpunkt? Und natürlich war das auch bei mir so, ja, hätte am liebsten noch weiter gekämpft, aber irgendwann gibt es halt eine Pflicht auch. Also das heißt, wenn man 3 Wochen noch abdecken kann, die nächsten 3 Wochen an Kosten, die man hat, und Rechnungen und alles Mögliche, dann ist man noch nicht in dieser Frist drin. Aber wenn man das nicht mehr kann, dann muss man jetzt auch dann zum Amtsgericht gehen. Also das heißt, dass es dann nicht mehr so ist, naja, mal gucken und dann zahle ich mal einmal die Sozialabgaben nicht. Kann man machen, ist dann aber mehr so Richtung Insolvenzverschleppung. Also das heißt, das würde ich auch niemand empfehlen, da zu sagen, ja, als Geschäftsführer ist man seinen Gesellschafterinnen, muss man denen dienen. Aber es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, weil das bedeutet ja oft auch dann eine Nivellierung der Anteile, die sind dann halt nichts mehr wert. Irgendwann muss man halt umschiften und sagen, jetzt arbeitet man für die Gläubiger und man darf keine neuen Produkte kaufen, neue Leistungen oder so weiter anfordern etc. Das heißt, dass dann die Rolle auch so ein bisschen switcht vom Geschäftsführer für die Gesellschafterin hin zu den Gläubigerinnen. Und und dann muss man ein bisschen Glück haben. Der Anwalt, der reicht es dann ein und die Richter, der kann eine Empfehlung geben. Also so, hey, guck mal, bei der Bude oder so, wir hatten jetzt BBL Law, die haben schon öfter mit Startups gearbeitet und dann kann der Anwalt da der Richterin eine Empfehlung geben und sagen, guck mal, vielleicht würde diese Insolvenzverwalterbude, ist dann auch eine Kanzlei, vielleicht könnten die das machen, weil die ja ganz gute Erfahrung schon damit haben mit Startups. Also es ist ja auch was anderes als ein Handwerkerbetrieb oder so oder irgendein krasser Produktionsbetrieb. Also ganz unterschiedliche, was es da für Fachbereiche gibt, weil am Ende geht es natürlich darum, dass man dann schon in dieser vorläufigen Insolvenz, die eben maximal 3 Monate sein kann, versucht, die Firma als Ganzes oder in Teilen zu retten. Und da hilft es natürlich auch, wenn der Insolvenzverwalter oder Verwalterin, wobei ich habe eigentlich bis jetzt immer nur Männer kennengelernt, die das machen, dann auch alleine oder mit ihrem Team oder bei uns, wir hatten sogar noch eine externe M&A-Firma, die dann den Auftrag bekommen hat, zu sagen, okay, jetzt schaut mal, wer könnte denn interessiert sein an den Assets oder der kompletten Firma. Und deswegen, so läuft es dann. Und dann ja, kommt er halt vorbei, in dem Fall digital, spricht mit dem ganzen Team, klärt dir auf, weil natürlich tausende Fragen von allen da sind. Also nicht nur für mich als Geschäftsführer, sondern die ganze Belegschaft. Die meisten haben das noch nie erlebt und wissen gar nicht, was jetzt wie passiert. Und kriege ich jetzt noch Geld? Und was gibt es für Chancen und so? Und ja, dann geht es so seinen bürokratischen Lauf. Und wir haben dann halt versucht, da eine Präsentation mit Gesprächen und so weiter an potenzielle Käuferinnen ranzutreten. Es hat aber bei uns leider nicht geklappt.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt da drin, neben den wichtigen Punkten allgemein und wie man da auch vorgeht. Du hast ja gesagt, es gibt das Insolvenzgeld und das zahlt eben das Gehalt. Das gilt auch für die Geschäftsführer. Ich hatte vorhin schon die Frage auf der Zunge, ob ihr im Prinzip oder du dann im Speziellen, um auch die Liquiditätssituation des Unternehmens zu verbessern, dein eigenes Gehalt reduziert hast oder ausgesetzt hast. Du hast eben gesagt, ja, das kann man machen, auch mit großer Opferbereitschaft, hat aber dann die Konsequenz, dass man selbst beim Insolvenzgeld dann leer ausgehen kann.
Ja und nein. Also ich kenne auch Unternehmer, die sagen, die ziehen sich einfach immer nur, oder die CEOs jetzt, Geschäftsführer oder so, die ziehen sich einfach immer nur die Dividende quasi, das, was erwirtschaftet wurde, raus, was eben im Plus ist. Mhm. Kann man auch so machen. Das ist mein erstes Unternehmen gewesen, die Surplus GmbH. Und ich hatte da einfach ein Gehalt, was bei 2000 Euro angefangen hat. Und wir haben es dann peu à peu gesteigert. Das war dann so, dass ich eben dachte, ja, damit kann ich was Gutes tun. Am Ende hat es jetzt aber den Brei nicht fett gemacht, so zu sagen, ich verzichte auf mein Gehalt. Mhm. Das Insolvenzgeld, das bekommt jeder Geschäftsführer, so mein Wissensstand, der oder die nicht machthabender Gesellschafter ist. Also wenn du mehr als 50% hast oder eine Klausel in irgendeinem Vertrag drin hast, wenn du machthabender Gesellschafter und Geschäftsführer gleichzeitig bist, dann entscheidet die deutsche Rentenversicherung in der Clearingstelle eben, der ist machthabend und dadurch hat dann der machthabende Gesellschafter auch keinen Anspruch auf Insolvenzgeld. Weil ich aber natürlich durch die verschiedenen Runden, die wir gedreht haben, hatte ich schon lange nicht mehr über 50% der Anteile und war dementsprechend berechtigt. Aber auch da wieder bürokratisch sind wir schon in Deutschland. Das hat halt auch erstmal, weiß nicht, 2,5 Monate gedauert, bis die deutsche Rentenversicherung das Go gegeben hat. Aha, der Herr Fellmer, der ist nicht in der machthabenden Gesellschafterposition in seinem Unternehmen. Und dann, jetzt ist es mittlerweile Juni und das Geld ist immer noch nicht da, weil dann die Arbeitsagentur das dann auch annehmen muss. Und bis das dann irgendwann ausgezahlt wird, also das da ist die Vorfinanzierung schon wirklich ein Segen gewesen für alle anderen Mitarbeiter. Aber die haben ja auch nicht so einen Stress mit dieser Position machthabender Gesellschafterstruktur und so.
Ja, das heißt, es kann aber tatsächlich auch ein Problem sein, wenn du vorher selbst auf Gehalt, also dein eigenes Gehalt runtersetzen würdest, weil auf welcher Basis kalkulieren die denn das, was dem Geschäftsführer quasi dann zusteht? Schauen sie sich die letzten 12 Monate an oder?
Ich glaube, es sind die letzten 12 Monate. Mhm. Das heißt, das ist etwas, wo man dann, wenn man sagt, jetzt keine Ahnung, Unternehmen ist in Schieflage und man sagt, ja, man geht jetzt runter auf die Hälfte vom Gehalt oder so weiter, dann hat man damit zumindest das deutlich reduziert, was dann durchs Insolvenzgeld kommt. Mhm. Und ich glaube eben jetzt aus meiner Erfahrung, das ist dann vielleicht sowas, so wie ich es auch gemacht habe, so hey, ich liebe das Unternehmen, ich liebe die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, mit Geld und mit Energie und Zeit und gehe da in die Selbstkasteiung rein. Aber es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, anstatt da auf Gehalt zu verzichten, zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen bittersten Weg gehen. Jedes Mal, hattest du vielleicht auch schon mal und die meisten Menschen, die irgendwie gegründet haben oder in einer leitenden Position sind, man muss halt auch mal Menschen kündigen. Und jetzt in dem Fall gar nicht, weil man sagt, ja, die Leistung stimmt nicht oder ich bin unzufrieden oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe diesen Patienten und ich muss jetzt gucken, dass diesen ganzen Business-Arm und dann wirklich beim Patienten wieder den ganzen Arm einfach abpackt und sagt, ja, der ist auf dem Weg, profitabel zu werden, ja, aber ist er heute nicht. Ab damit, weg damit, einfrieren quasi, so wie in Hibernation. Das heißt ja nicht, dass diese ganzen Prozesse, die getätigt wurden, alles, was da aufgebaut wurde, dass man das jetzt in die Tonne kloppt, sondern man lässt es halt erstmal im Ordner, schafft aber da natürlich dann einfach im Unternehmen finanziellen Freiraum. Wenn man sagt, guck mal, da gehen gerade 20.000 jeden Monat rein für die Position und keine Ahnung, was da vielleicht noch für Software oder was auch immer man gebraucht. Und bei manchen Unternehmen sind es vielleicht auch 200.000, bei manchen sind es Millionen, die man halt abschneiden kann. So. Und das tut erstmal bitter, bitter weh und das ist unschön, aber hilft. Und so eben da auch reinzugehen, zu sagen, okay, das muss auch nicht immer nur 0 und 1 sein, also einen ganzen Unternehmenszweig abzuhacken, sondern vielleicht muss man auch manchmal sagen, wir müssen jetzt hier einfach auf mega Sparflamme runterfahren und uns erstmal langsam erholen und dann sind die Mitarbeitenden leider weg. Dann holt man sich halt wieder, muss man sich neuer aufbauen. Und das ist aber aus meiner Perspektive, wäre das, oder hätte ich lieber diesen Weg eingeschlagen, anstatt zu sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt es weitergeht. Und jetzt hoffe ich, dass wir das Surplus, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, dann auch zum wirtschaftlichen Erfolg bringen können, weil sonst bin ich ja in der gleichen Situation wieder irgendwann. Das heißt, ASAP, so schnell wie es geht, auch im Break-Even kommen. Aber ja, dass das eben Dinge sind, die möchte ich jedem ersparen. Und ja, wer halt in leitenden Positionen ist im Unternehmen, ob klein oder groß, der muss halt auch manchmal echt harte Entscheidungen treffen. Wenn man dafür nicht der Typ ist, dann sollte man sich gar nicht erst in so eine Position reinmanövrieren und sagen, nee, das bin ich einfach nicht, das möchte ich nicht. Aber das gehört halt auch mal dazu. Und manchmal ist es einmalig, manchmal ist es öfter. Und dass das einfach ein Weg ist, der in der Regel irgendwann kommt. So kann ja auch mal 10 Jahre gut laufen im Unternehmen. Schwupps, haben die was verschlafen und auf einmal müssen Köpfe rollen. Jetzt im harten, übertragenen Sinne. Nämlich einfach Stellen abgebaut werden.
Bei euch, hast du ja gesagt, ihr hattet dann relativ guten Fit mit dem Partner, der dann reingekommen ist und für das Insolvenzverfahren verantwortlich war. Und das Thema Kommunikation, du hast ja gesagt, da waren schon viele Fragen bei den Mitarbeitenden, auch Investoren sicherlich. Wie bist du mit diesem Thema Kommunikation umgegangen und was ist da aus deiner Sicht wichtig?
Also Transparenz, ganz klar. Also auch jetzt nicht erst wenn man dann den Insolvenzantrag eingereicht hat, sondern natürlich bestmöglich das Team mitnehmen. Und dass es auch vielleicht eine Entscheidung sein kann, zu sagen, hey, also wenn wir noch eine Chance haben, dann heißt es eben 80% der Kosten abbauen, weil dann sind wir profitabel, dann geht es so. Und gibt es irgendjemand, der sowieso freiwillig sagt, ja gut, dann bin ich raus, hatte eh vor, mal eine Weltreise zu machen oder einen neuen Job zu suchen oder so, das ist, also das als immer als Team zu sehen, dann aber auch zu gucken, wie kann man maximal Transparenz da mit Investoren und also den Gesellschafterinnen, aber auch dem Team, aber auch bei uns die Community walten lassen. Und für mich war das dann zum Beispiel klar, dass ich auch unser Community, die Surplus mitgetragen hat und begleitet hat, auch zu informieren und auch, also auch mein Frust, meine Enttäuschung, meine Trauer, ja, mein Leid, was ich da auch gespürt habe, auch nach außen zu tragen. Also ich wollte es jetzt gar nicht so zur Schau stellen, sondern ich wollte einfach nur, am liebsten hätte ich mit jedem Einzelnen gesprochen, wo ich eine offene Rechnung hatte, wo ein Mensch investiert hat und ich jetzt leider, ja, das dann nicht geschafft habe oder wir nicht geschafft haben, so. Das geht aber ja nicht und da dann einfach, ja, bin ich auch ziemlich offen rausgegangen, ein paar Tage, nachdem der Antrag gestellt wurde. Hab da sogar einen LinkedIn-Beitrag gemacht, den über 100.000 Leute gesehen haben, wo es unglaublich viel Support gab. Also es tat mir in dem Fall auch sehr, sehr gut, weil natürlich, ja, ich war auch gefühlt ein bisschen alleine, wenn du dann so eine Insolvenz hast und das Team löst sich auf und ja, vorher war es jetzt ja auch nicht so, dass wir im Geld geschwommen sind und dann auch manche sagen, hey, okay, jetzt reicht's mir, ich brauche jetzt mal Abstand, Ruhe oder dann zwar Insolvenzgeld beziehen, aber nicht mehr auf der gleichen Ebene weiterarbeiten mit dem gleichen Elan wie vorher und ja, dass das einfach mir persönlich einfach sehr gut tat, diese hunderten Kommentare von Menschen zu lesen, die mich dann auch persönlich angeschrieben haben per E-Mail und Support angeboten haben oder auf LinkedIn oder auf WhatsApp einfach sagen, hey, Kopf hoch und es geht weiter und du schaffst es und ich glaube an dich und danke für alles, was passiert ist und der Impact ist sowieso geleistet. Also das ist ja das Coole, wir haben 1 Million Kilogramm Lebensmittel gerettet, wir haben 500.000 Schulmahlzeiten mit Surplus ermöglicht in Burundi, dem ärmsten Land der Welt. Und wir haben einfach, ja, 1 Million Menschen auch wenigstens erreicht im Kopf oder im Herzen, ob nun in Unternehmen oder privat, dieses Thema Lebensmittel, Wertschätzung noch höher zu platzieren im Wertekanon. Und deswegen wir als Impact Business jetzt, ja, auf jeden Fall eine Wirkung erzielt haben, auch wenn es finanziell jetzt dann ein Totalausfall war. Mhm. Und ja, da auf jeden Fall auch natürlich Calls anzubieten. Also das haben wir gemacht mit den Standardgesellschaftern und ja, das auch vorher schon angekündigt hat, so hey, es ist gerade echt schwierig und entweder passiert jetzt noch ein Wunder oder ihr helft uns oder irgendwie so. Also dass man da schon nicht erst, wenn dann der Gang zum Amtsgericht erledigt wurde, in die Kommunikation geht. Ich bin dann erstmal sehr, sehr ruhig geworden, habe gar nicht mehr kommuniziert auf Social Media und das tat auch gut und da gab auch jede Menge zu tun. Also Insolvenz heißt dann nicht, dass der Insolvenzverwalter alles macht, sondern man muss, oder muss man nicht, aber zumindest war das so mein Gefühl, ich möchte auch helfen, dass es noch zu einer Rettung kommt und da eben in die Gespräche reingehen und dann muss natürlich auch viel Bürokratisches erledigt werden und Co. Und über diesen Insolvenz Post bei LinkedIn Anfang Januar habe ich dann auch am Ende meinen Mitgründer jetzt gefunden vom Surplus 2.0 oder Lebensmittel retten Eco Plus. OG heißt die neue Firma, für die wir jetzt 200.000 Euro Investment auch aufgenommen haben, überwandelt Darlehensverträge, 3 Bestandsinvestorinnen und ein neuer Investor. Und der hat mich schon vor 4 Jahren angeschrieben und dann sind wir in Austausch gekommen, dann vor einem Jahr wieder und ich habe dann auch weitergegeben ans Team und gesagt, hey, der Alex ist der Knaller, was der da macht und da müssen wir da irgendwie kooperieren oder uns irgendwas abschauen. Das Team hat aber auch viel zu tun. Ich hatte es dann nicht mehr so gefollow-upt und ja, dann kam er wieder auf mich zu und meinte, hey, vielleicht können wir ja jetzt irgendwas zusammen machen. Und dann haben wir gesprochen und dann gemerkt, wow, krass, wir müssen uns mal sehen. Aus 2 Stunden wurden 5 Stunden und wurde letztendlich ja 2 Monate Brainstorming draus, wo wir aber nicht nur in der Luft geblieben sind, sondern Finanzplan gemacht haben, wirklich geguckt haben, was gibt's für Synergien zwischen Trendradar GmbH, also seiner Firma, wo er auch Bootstrapping-mäßig ohne Investorinnen über 2 Millionen Euro Umsatz aufgebaut hat. Was gibt's da einfach für Symbiosen und wo ist wirklich 1+1 ist 3? Mhm. Und ja, nachdem dann niemand die Surplus Assets oder Surplus als Ganzes kaufen wollte. Ich selber dafür keine Investorinnen auch begeistern konnte. War dann halt die Eröffnung vom Insolvenzverfahren Anfang April. Und ich habe weitergemacht. Also ich habe gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass das alles, was wir aufgebaut haben, jetzt zerstört wird und kaputt geht. Da ist so viel Liebe reingeflossen. Und dann kam die erste Investorin und dann zweiter und dritter und dann eben vierter. Und damit haben wir jetzt auch eben im super Lean-Modell. Das heißt, gerade gibt es 2 FTEs. Ich mache natürlich eher gerade 80 Stunden und 2, die 20 Stunden machen. Und mein Mitgründer macht eben mit seinem Team das operative Kundinnen-Service, Lager, Logistik, Produktmanagement und so. Und habe dadurch auch nochmal so mehr Freiheit, jetzt mich in dieses Twitch, YouTube, Livestream, Instagram, Social Media und Influencerin, Sinfluencerin in dieses Game rein zu fuchsen, weil da sehe ich einfach ein unglaubliches Potenzial. Zum einen wieder, was die Bewusstseinsthematik anbelangt, in der Gesellschaft für das Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und auf der anderen Seite natürlich eine Brand Awareness schaffen, um den Leuten auch zu zeigen, hey, wir schaffen ganz viel Aufmerksamkeit, aber hey, du kannst auch ganz einfach zu Hause mitretten und noch im Schnitt 30% sparen und teilweise bis zu 90%. Also Win-Win-Win.
Du hast ja gesagt, einerseits wurde versucht, dass einen Käufer zu finden für eure Assets. Du hast parallel dich mit deinem jetzigen Co-Gründer ausgetauscht, was könnten wir tun? Wie wurde dann im Prinzip technisch das Insolvenzverfahren beendet und das neue Setup hergestellt?
Ja, also es war dann so, dass wir schon auch beide versucht hatten, eine Betriebsfortführung mit Investorinnen Gelder voranzutreiben. Es hat aber einfach nicht geklappt. Mhm. Und dann, da gab es auch Interessierte. Also es ist nicht so, dass jetzt keiner gesagt hat, er möchte das sich nicht mehr anschauen. Aber dass die meisten Firmen, Investoren, Leute, die dann da irgendwie ihr Interesse bekundet hatten, das war so halb. So mal gucken und mal schauen. Und am Ende braucht der Insolvenzverwalter ein konkretes Kaufangebot und dann einen Kaufvertrag. Mhm. So, und als es dann nicht dazu kam, haben wir gesagt, okay, da müssen wir es jetzt nochmal versuchen, halt leaner, ohne Team, ohne irgendwas, also in dem Fall auch ohne Kundinnen, also quasi nur ein kleiner Asset-Deal, fast 150.000 E-Mail-Adressen schreddern müssen, weil die einfach nicht gekauft werden konnten. Also die sind wirklich verschwendet worden. Ansonsten Social Media konnten wir aber retten, Domain konnten wir retten und noch Marketing-Materialien und ein paar andere Accounts, so, also von irgendwelchen Software-Geschichten. Das ging dann alles relativ schnell, also relativ. Wir sind quasi 6 Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wieder live gegangen mit dem Shop. Also Shopify, den Shop haben wir auch übernommen. Und das hätte mir natürlich Freude gemacht, das noch schneller hinzubekommen, aber das ging auch nicht. Und dann sind es halt doch noch ein paar Zahnrädchen. Wir haben auch jetzt noch ein paar Kinderkrankheiten, weil einfach wieder ein Business, was so auch 6 Wochen war das wirklich tot, da konnte man nichts bestellen. Einfach wieder hochfahren ist auch nicht das Einfachste. Und konkret haben wir einfach wirklich gesagt, okay, wo können wir überall Kosten sparen, wo können wir zusammenarbeiten und wie können wir so schnell wie möglich in Break-Even kommen, also eine schwarze Null einfahren, um da eben jetzt auch gar nicht so einen hohen Kostenapparatus aufzubauen. Mhm. Und da hilft er mir schon auch sehr, also auch wenn ich jetzt alleiniger Geschäftsführer bin, er ist gar nicht angestellt, aber wir sind natürlich fast im täglichen Austausch und auch mit längeren Sessions und Offsite. Und da hat er auch einen betriebswirtschaftlichen, sehr guten, gesunden Ansatz, weil er ja 10 Jahre schon sein Unternehmen gesund aufgebaut hat und skaliert hat ohne Investorinnengelder und einfach da Potenzial gesehen hat für sein Business, für unser Business, das, was wir zusammenführen und auch für die Welt. Also er ist auch nachhaltigkeitsinteressierter und deckt mir gerade da eben großen Teil ab, um die Dinge, ich mich gar nicht kümmern muss, was er tut, quasi wie als Dienstleister, was er mit seiner Firma macht. Und das fühlt sich gerade sehr, sehr stimmig an. Und ich glaube, dass wir da auch zusammen richtig gute Strecke machen können und viel Impact schaffen werden.
Mhm. Ihr habt im Prinzip eine neue Gesellschaft gegründet und habt teilweise die Vermögenswerte aus der alten Surplus GmbH übernommen.
Genau, Surplus GmbH, ja.
Okay, und das Geld, was ihr aufgebracht habt, ging dann an die übrigen Gläubiger oder wurde dann ja unter den Gläubigern wahrscheinlich verteilt, der Surplus GmbH.
Das dauert alles ein bisschen länger. Also der Insolvenzverwalter nimmt natürlich das bestmögliche Angebot von egal wem. Also hätte auch deine Oma sein können, wenn die jetzt da 100 Scheine auf den Tisch gelegt hätte. Dann hätte er sagen müssen, ja, Raphael, Herr Fellmer, sorry, aber da gibt es jemand anders, der bietet mehr. So. Und weil ja niemand Surplus gerettet hat, war dann auch so, okay, dann müssen wir es ja machen. Und das ist aber ein ganz normales Bieterverfahren, wo es jetzt, ja, keine anderen konkreten Bieter waren. Das, was die Gläubiger dann noch bekommen, das ist auch nicht viel. Das braucht noch, weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall noch, glaube ich, mindestens 2 Monate oder so. Das heißt, muss ja erstmal alles aufgenommen werden. Was gibt's überhaupt für offene Rechnungen? Wer hat was? Ist das wirklich berechtigt? Und was gibt's noch auf der Opusliste? Also Debitoren, wo kommt auch noch Geld zu uns? Und dann muss das alles aufgelistet werden. Und dann noch vom Asset Deal kommt da rein, die Euronen. Und dann wird das alles verteilt mit einem Prozentschlüssel. Und also da bin ich noch nicht mehr oder der Insolvenzverwalter ist da noch nicht mehr. Das ist wirklich ein sehr langer Prozess, muss man dazu sagen.
Was macht ihr dann jetzt anders als vorher?
Wir machen verschiedene Dinge ganz anders. Also zum einen gibt es kein Obst und Gemüse mehr. Operational, aber auch margentechnisch. Pain und Nachhaltigkeitsthematik ist halt auch, ja, solidarische Landwirtschaft, lokaler Bauer ist das Beste, was man tun kann. Dann haben wir gesagt, wir machen erstmal überhaupt gar kein Paid Ads, also nichts auf Google Meta, sondern wirklich nur organisch. Haben auch keine Newsletter, die wir irgendwie, Abonnenten, die wir anschreiben können. Auch die Abo-Verträge wurden ja eingestampft. Das heißt, ja, wir haben jetzt auch nur noch eine Abo-Kiste. Das ist, ja, Subscription-Modell, sagen wir dazu, womit man sich für 12 Boxen committen kann oder auch nur für 3 oder nur für 1 und jederzeit flexibel kündigen kann. Das macht es ein bisschen einfacher so. Das wird aber auch eine sehr, sehr schöne Box. Also richtig mit Geschenkpapier drin, mit einem Surplus-Magazin, wo jedes Produkt vorgestellt wird. Also noch mehr weniger, aber dafür besser, würde ich das jetzt mal das Subscription-Modell bezeichnen und mit ja mehr Hingabe, Liebe gemacht einfach. Das geht ab 29,99 los, also auch ein bisschen teurer als jetzt unsere Kochbox, die wir vorher hatten, wo ja Obst und Gemüse drin war, was wir gekillt haben. Dann haben wir auch gesagt, da B2B, also sind wir jetzt auch in Gespräch mit Firmen, die einfach sagen, hey, so Urban Sports Club, wir haben gar nicht alles so Sportskanonen, die darauf Bock haben, sondern Leute wollen eine coole, schöne Box haben, 50 Euro steuerfrei, das einfach ihren Mitarbeitern anbieten oder auch als Geburtstagsgeschenk, gerade bei größeren Konzernen, die einfach sagen, hey, wir wollen was Besonderes, was Nachhaltiges, was aber auch schön ist, wo das Auge mit ist schon, wenn man die Box bekommt, oder einfach so mal den Mitarbeitern eine Freude machen. Das ist jetzt auch Teil, also wirklich B2B, wo wir auch Boxen verkaufen. Und ansonsten Game Changer natürlich ganz klare kleine Kostenstruktur insgesamt nur zu haben. Und dazu gehört auch, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Partnerschaften mit den Unternehmen, von denen wir Lebensmittel und wir haben jetzt auch unser Produktportfolio erweitert, also Obst und Gemüse weg, aber dafür Haushalt, Kosmetik, Lifestyle, Wellness-Produkte mit dazugenommen, weil ja, da hatten wir einfach auch Überschüsse oder Trendrader. Und da gibt's auch, also ja, das MHD heißt ja mindestens haltbar bis. Das gibt's nicht bei allen Kosmetik, Wellness und sonst was Produkten, aber auch da gibt's mal Produktionsfehler, sieht nicht so toll aus. Jetzt gibt's ein neues Produkt mit einer neuen Verpackung etc. Also da gibt's einiges. Und dass wir halt sagen, ja, anstatt da jetzt Geld zu bezahlen für die Produkte, bedienen wir unsere Partnerfirmen mit Marketing. Das heißt, wir stellen sie unserer Community vor. Und das ist ja eine sehr nachhaltig interessierte Bubble, in der wir natürlich da sind mit der Surplus-Community, die ja auch immer weiter wächst. Aber zu sagen, okay, wie können wir denn den Unternehmen helfen, dass sie auch ihre Zero-Waste-Policy ganzheitlich umsetzen, plus dass es dafür auch noch Werbung gibt. Und da sind wir natürlich mit Surplus der passendste Partner für, weil wir das authentisch seit 8 Jahren jetzt machen. Ich persönlich seit 15 Jahren und da so die Galionsfigur gegen Food Waste und für Lebensmittelwertschätzung im deutschsprachigen Raum bin. Und da dann eben so zusammenzuarbeiten, was dann auch zu einer längerfristigen Partnerschaft kommt, die, wo es in beide Richtungen wie so ein Barter-Deal geht. Und das macht richtig Freude, weil es am Ende auch nochmal eine schöne Beziehung ist, als nur zu sagen, ja, hallo René, hast du mal was übrig? Ja, hier hätte ich zwei Paletten. Ja, cool, schreibe ich dir mal eine Rechnung. Super, bezahlt man diese. Und so ist es, okay, was können wir euch Gutes tun? Sind das Mitarbeitergutscheine für unseren Online-Shop? Kann man vielleicht euch helfen, indem man euch vorstellt, wer werdet jetzt auch mit einem Podcast starten, cooler Gründer, Gründerin, da vorstellen, den Weg zu der Mission, zu der, auf der sie sind. Oder auch denen zu sagen, hey, wir stellen euch in einem Surplus Magazin vor, auf der Webseite, Social Media oder auch in Kollaboration auf Social Media was machen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten auch für diese Partnerfirmen, wie sie sich ins rechte Licht auch durch uns, was Zero Waste ganzheitlich umzusetzen, auch anbelangt.
Mhm. Spannend. Du hast ja eingangs auch noch kurz darauf hingewiesen, es gibt noch eine Reihe an anderen Dingen, die du als Learning weitergeben möchtest. Ne? Das wichtige Thema war, Mensch, manchmal radikale Schnitte zu tun, um noch eine Chance zu haben. Mhm. Welche Dinge würdest du noch weitergeben an andere Gründer, Gründerinnen?
Ja, guter Punkt.
In Krisenzeiten das Ruder noch rumreißen zu können.
Genau, in Krisenzeiten, aber auch nicht in Krisenzeiten. Also ich glaube, ein Aspekt, den habe ich jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber das ist super, dass du da nochmal drauf eingehst. Community. Egal was, jedes Startup eigentlich in der Regel will ja irgendwas verkaufen. Ob das nun ein SaaS-Modell ist, ob das nun ein Vibrator ist oder irgendeine Dienstleistung oder wie bei uns überschüssige Lebensmittel von anderen Brands. Und es gibt Leute, die so echt starke Ambassadors schon sind von Anfang an. Und wenn es 10 sind bei manchen Firmen, bei uns würde ich jetzt eher sagen, es sind tausende Menschen, die Surplus lieben, die schon teilweise dutzende Male mitgerettet haben, also mitbestellt haben. Und die Werbung machen in ihrem Freundes-, Bekannten-, Arbeitskreisen und so. Und da einfach noch mehr Aufmerksamkeit diesen Menschen zu schenken, die eigentlich so die loyalsten sind, die es überhaupt gibt. Und die kann man auch sich nicht kaufen. Also ich kann mir nicht irgendwo sagen, jetzt ich will mir mal 100 loyale Community-Members einkaufen. Da gibt es gar keine Plattform für, weil das wächst über die Zeit. Und diesen Menschen habe ich persönlich und wir mit Surplus zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also wir hatten hier und da mal ein Sommerfest, wo wir auch Leute eingeladen, also Kundinnen eingeladen haben, aber viel zu wenig. Und wir haben nicht so eine richtige, ja, Community-Stelle auch geschaffen. Also jemand, der sich einfach, ich mache es natürlich so als Galionsfigur, ja, spreche ich dann und bin da auch, aber dafür braucht es auch jemand, der mich da unterstützt oder Surplus unterstützt, damit wir auch gucken, wie können wir denn die Community einsparen, was möchte die überhaupt? Wir haben zum Beispiel 35%, haben wir letztes Jahr eine Umfrage gemacht, der Kundinnen, die wollten andere Kundinnen kennenlernen. Ja, das ist ja der Hammer. Das heißt, da gibt es so viele Leute, die haben Bock auf das Thema. Die wollen vielleicht dann wie eine Tupper-Party machen und wollen ihre Freundinnen einladen und wollen über das Thema sprechen und dann natürlich auch über Surplus. Aber dass man da einfach wirklich, egal in welchem Business ihr da draußen seid, ich hoffe, alle Impact-getrieben, schaut euch an, was habt ihr schon für tolle Menschen, die wirklich auf das, was ihr tut, steht und hinter eurer Mission stehen und da auch so als Ambassadors, Leuchttürme rausgehen möchten und die zu enablen, zu empowern. Und dafür gehört eben auch eine Wertschätzung, ein Wahrnehmen von diesen und mit denen auch in Austausch treten, um überhaupt mal zu verstehen, ja, wie können wir euch denn überhaupt helfen, damit ihr dieses Thema Food Waste noch mehr in eurer Community, in jeder einzelne Mensch hat ja seine eigene Community, ob die groß oder klein ist. Was kann man da für Handwerkszeug mitgeben? Ich glaube, das ist einfach etwas, was man immer machen sollte. Viel stärker noch auf die eingehen. Es gibt ja jetzt immer mehr der Trend weg von Neukundinnen, noch mehr zu Bestandskundinnen. Wie kann man die halten? Wie kann man die eben auch hofieren, indem man sagt, hey, wir machen jetzt mal ein exklusives Event für euch tollen Kundinnen, die alle schon mal 10-mal mitgerettet haben. Ja, ey, das waren bei uns Tausende. Und da aber einfach noch mehr Fokus drauf legen und das, egal wer jetzt auch ein neues Business startet, ey, klar, am Anfang ist alles klein, aber es gibt da Leute, die feiern euch. Und sagt denen das nicht nur, sondern schafft mit denen Raum und hört den Menschen zu.
Ein spannendes Thema darauf. Ich hatte ein spannendes Interview auch mit der Katharina Wolf, die ja das Wirtschaftsmagazin Strive gegründet hat, speziell Wirtschaftsmagazin für Frauen, die auch vor dem Bootstrap-Ansatz gesagt hat, naja, schaut lieber, dass ihr diese kleine, verlässliche Community habt, die euch wirklich treu sind und die auch wirklich Feedback geben, die euch viel mehr wertvolle Impulse geben können, wie ihr euch besser entwickeln könnt, ne? Was ihr zusätzlich machen könnt beispielsweise, worauf die auch Wert legen, als eben dieses große Werbekampagne, Instagram, TikTok, wie auch immer. Da sind viele bei, die euch durchaus mal ausprobieren wollen. Die sind aber auch genauso schnell wieder weg. Und von denen habt ihr mittelfristig, langfristig einfach nichts. Ne? Ihr habt relativ schnell vielleicht ein bisschen Umsatz generiert, aber ihr kriegt nichts zurück, ne? Weil es sind keine treuen Leser, Nutzer, wie auch immer. Egal auf welcher Ebene. Ja. Also dieses Community-Building wird für den nachhaltigen Erfolg und auch die langfristige Kundenbindung immer wichtiger. Hast du noch was?
Macht auch unglaublich viel Freude. Also dieses wirklich auch zu sagen, hey, ich habe ja Surplus auch mitgegründet, weil ich liebe Lebensmittel retten, aber ich liebe es auch, mit Menschen zusammen zu sein, die auch lieben Lebensmittel retten. So. Und das ist ja das Gleiche, wie egal, was du machst. Du brennst als Gründer, Gründerin für dein Thema. Und vielleicht hast du noch so eine Higher Purpose, SDGs, irgendwelche größeren, die nicht nur irgendwie ökonomisch sich irgendwie bezahlbar machen, sondern ein Startup möchte ja irgendwas verändern. Im besten Fall was Positives schaffen und was Negatives reduzieren. Und dass es einfach total cool ist, auch zu sagen, also ich war gefangen hinterm Laptop. Die letzten 4 Jahre habe ich letztendlich fast nur noch ausschließlich meine Zeit mit Investorinnen, mit Pitchdecks, mit Finanzplänen, natürlich auch Abstimmung, Management und da auch solche Sachen. Aber der Großteil meiner Zeit habe ich letztendlich in diese Geldsuche stecken müssen. Und dann natürlich auch von den Menschen, die dann investiert haben, muss man da auch immer wieder reporten und für die irgendwas machen und so weiter. Also das habe ich auch gern gemacht, aber es war nicht so sinnvoll. Also es war einfach, hätte ich schon vor 8 Jahren gesagt, ich starte einen Podcast, ich gehe mehrmals die Woche live, hätten wir die krasseste brennende Community ever gehabt. Aber hat mir auch keiner so richtig gesagt. Sondern ich war halt so im klassischen Startup-Denken, genau, skalieren und Geld raufhauen und dann wird's größer und größer und war aber einfach abgeschnitten vom Team und von der Community auch. Und deswegen, ja, dann noch mehr, glaube ich, was so mein Resümee ist, so ein bisschen mehr Vertrauen. Wo sind denn eigentlich die Skills? Vielleicht liegt ja auch im Gründer das gar nicht, dieses Community-Sein. Aber vielleicht gibt es jemanden im Team, der sagt, ey, dafür brenne ich und ich möchte mich für die Community einsetzen. Und dann ist man als verlängerter Arm, als Gründer, Gründerin trotzdem noch mit dabei. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine gewisse Wertschätzung, die einfach da sein sollte. Und deswegen für mich noch mehr vielleicht auch manchmal die Säge, ich habe so das Gefühl, ich war da am Sägen und habe da die ganze Zeit rumgehasselt und dann, wann fällt denn dieser Baum, wann ist denn dieser Series A endlich da und gibt Gas und dieses Mal die Säge absetzen, innehalten, Säge schleifen, was eben im übertragenen Sinne ist, okay, welche Arme hacke ich hier ab von meinem Business, weil das läuft halt gerade noch nicht so und wo ist aber auch vielleicht meine Kernkompetenz, ist es gar nicht da, wo ich, wie jetzt meine, auch ja, Millionen geraced, cool, aber das ist nicht meine Kernkompetenz und das ist auch nicht die größte Entfaltung meiner Wirkung, die ich haben kann für die Mission oder die Vision von Surplus, aber auch unsere tägliche Mission und sich da auch einfach den Mut zu nehmen, mal innezuhalten, vielleicht mal ein Retreat zu machen, vielleicht mal wirklich auch zu reflektieren, auch mal mit Leuten in Kontakt kommen, die jetzt nicht wie bei mir jetzt immer die Investorinnen und so, die ja auch im gewissen Schema denken so und vielleicht gar nicht so out of the box sein können. Und sich das, ich habe das immer nicht gemacht, weil ich dachte, ich kann das nicht, weil dann habe ich ja weniger Zeit zum Geld raisen. Also so ein bisschen wie, natürlich braucht es länger, wenn ich jemand beibringe zu fischen, auch wenn ich mich vegan ernähre und glaube, die Fische sollten weiter rumschwimmen, außer wenn man auf einer Insel chillt und dann gibt's halt nur Fisch, ja. Aber natürlich braucht es länger Zeit, jemand auch beizubringen, zu fischen, anstatt einfach mal zu sagen, ich habe ja hier einen geilen Container voller Fische, gebe ich dir mal welche. Und dass dieses auch wirklich zu gucken, wo ist denn wie so eine Lupe, wo ist denn da einfach der Brennpunkt? Also wo ist wirklich die Power da? Und das sich auch zu gönnen, diese Zeit müssen zu gucken, wie halte ich die Lupe, wie halte ich mich, wie benehme ich, wie verhalte ich mich und wo gebe ich meine Energie rein, also wo wässere ich das Feld, wo ich sage, ey, genau hier sind die Samen drin, die müssen aufgehen und nicht immer nur so da vielleicht in Feldern aktiv sein, wo man mit der Saat gar nicht so viel anfangen kann oder nicht so einen Bezug hat zu der Erde und da einfach noch mehr ins Vertrauen zu kommen. Ich habe das einfach aus Angst auch nicht gemacht und Ich habe auch schon mal jemand erklärt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich war wie so auf dem Rollband auf dem Flughafen und bin auf das Rollband aufgestiegen, wo ich dachte so, hey, cool, da ist gerade Platz, da kann ich einfach rennen, weil da niemand war, und bin losgerannt und bin aber auf das Rollband aufgestiegen, was gegen mich gerollt ist. So. Und das heißt, ich bin immer noch schneller gerannt und dachte, jetzt komme ich noch mehr voran. Mhm. Aber hätte vielleicht auch einfach mal dieses Absetzen, Sägeschleifen, wäre vielleicht einfach mal wieder auf Null rollen, so wie es jetzt durch eine Insolvenz gekommen ist, einfach zu sagen, okay, ich steige auf das Rollband auf, was in meine Richtung rollt und wo ich mehr im Fluss bin und nicht mich so verkrampft und so, ja, eigentlich, ich war außerhalb meiner Komfortzone, definitiv, habe da auch alles gegeben, aber vielleicht so ein bisschen ja wie im Kopf verrannt und ohne, ja, auch ohne so eine Exit-Möglichkeit. Ich wusste gar nicht, wie ich da rauskommen sollte. Also ich war so gefangen in mir und in diesem Geldstrudel und immer organisieren, dass dieses Innehalten, Abstand gewinnen und sich das nochmal überlegen, auch mit anderen Leuten Feedback einzuholen und so. Die Zeit habe ich mir nicht so gegönnt, wie ich das hätte machen sollen. Es wäre wahrscheinlich im Nachhinein auch schlauer gewesen. Aber ja, schlauer ist man immer nachher. Deswegen kann ich nur sagen, ja, hört auf euer Herz und gönnt euch mal eine Pause, Abstand und guckt, was ihr wirklich, wo ihr sagt, hey, da bist du halt eine 10 von 10 und geht auf die Bereiche Stärken und nicht zu sagen, ja, ich muss das alles können, weil ich bin ja der Gründer oder Gründerin und die komplette Klaviatur. Nee, sondern am Anfang muss man alles machen, klar, und dann aber auch abgeben und sich dann nur noch auf das möglichst zu konzentrieren, wo das Herz höher schlägt und die Augen funkeln.
Aber auch den Finanzplan nicht aus dem Blick verlieren, weil am Ende brauchst du eine finanzielle Stabilität für das Unternehmen.
Definitiv.
Ich glaube, das sind so diese zwei Seiten der Medaille. Ne? Natürlich nicht Dinge tun, die nicht voranbringen oder wo man das Gefühl hat, man verrennt sich, da durchaus mal innehalten, die Axt schärfen oder die Säge in deinem Fall. Und gleichzeitig aber immer trotzdem diesen Blick haben, Mensch, weil das hilft ja dann auch, ne? Das kann dir dann auch aufzeigen, okay, jetzt müssen wir mal die Richtung ändern, weil wir haben ein Problem in 6 bis 12 Monaten, ne? Und da müssen wir was tun. Und was können wir denn jetzt wirklich tun? Also, weil das, glaube ich, auch etwas, wo viele den Kopf schnell in den Sand stecken, wenn es anfängt, so ein bisschen zu ruckeln und ach, es wird schon irgendwie. Und dann ist aber irgendwann der Punkt überschritten, wo eben gar keine Handlungsfähigkeit mehr besteht, ne? Weil irgendwie gar kein Geld mehr da ist. So, ne? So. Insofern, ich glaube, das ist immer so diese Balance zu halten. Weil dann hast du Handlungsmöglichkeiten.
Voll richtig und gut. Und natürlich Finanzplan, Zahlen im Auge behalten und da auch mal wirklich auch da. Also wir haben das gemacht, mehrmals, wirklich mal reinzugehen und zu gucken, was geben wir eigentlich jeden Monat aus und für was. Und wir haben das gemacht. Und ich würde jetzt aber im Nachhinein sagen, wir hätten es noch gründlicher machen können, weil mir jetzt im Nachhinein, wenn ja dann der Insolvenzpot da ist, dann siehst du, habe ich da Sachen gesehen, oh, da waren noch Lizenzen gezahlt für Teammitglieder, die waren gar nicht mehr da, so, und wo man sagt, ja gut, das ist nur eine Sache, oder hier haben wir da irgendwie eine Mitgliedschaft, irgendwas, ja, kann man eigentlich auch sein lassen, erst recht, wenn man halt vor der Situation ist, wie so ein Ballon, der mit Gas gefüllt ist und der hat jetzt irgendwie ein Leck oder man hat kein Gas mehr, was auch immer, ja, dann muss man halt wirklich alles über Bord werfen, was jetzt nicht elementarst ist, so, und diesen Blick zu haben, so sich schon hineinzuversetzen, wie als ob es jetzt 5 vor 12 ist, oder 3 vor 12, also 3 Sekunden vor 12, keine Ahnung, dann ist auf einmal noch mehr möglich. Also es ist so ein bisschen wie vielleicht, wenn man ja in einer extremen Lage ist, dann kann der Körper auch nochmal Energien irgendwie freiholen. Und durch diese extreme Lage, ich kann nur empfehlen, das eben nicht so rauszuzögern, bis man in dieser extremen Lage ist, sondern so ungefähr zu sagen, ja, ich habe da jetzt schon ein paar Geschichten gehört, das ist einfach dann doof oder die Zeit ist dann doch zu knapp, um wirklich, das braucht auch alles nicht nur ein paar Tage, sondern es braucht Wochen, diesen Blick zu schärfen und Säge, Axt, was auch immer, da rechtzeitig mit anzufangen und sich das vielleicht sogar auch so wie als so eine Kultur einzuprägen und zu sagen, hey, wir schauen immer mal, ist das wirklich alles gerade gesund oder kann man hier noch was abstellen oder auch mal was wirklich pausieren erstmal. Und nicht einfach immer nur zu sagen, ja, Business as usual und rennen. Also weil ich bin halt die ganze Zeit gerannt und hatte dann dadurch gar nicht mehr so die Ruhe, mich eben auch mal so vogelperspektivenmäßig mit dem zu beschäftigen, was ich und was wir machen und wohin wir rennen.
Raphael, vielen Dank für die Einblicke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise durch die schwierigen Zeiten bei Surplus, jetzt auch den Neustart. Wenn du jetzt nochmal kurz zusammenfassen würdest oder deine wichtigsten Punkte, erfolgreich, ist trotzdem so nennen, erfolgreich durch die Insolvenz, worauf ist zu achten? Was sollten die Leute berücksichtigen, wenn sie diesen Weg gehen müssen? Manchmal ist es einfach nötig, aber der Weg bietet eben auch Chancen. Was würdest du ihnen mitgeben?
Dass eine Insolvenz erstmal, wie vielleicht auch andere Schicksalsmomente im Leben, vielleicht negativ klingen und sich negativ anfühlen und es ein harter Schicksalsschlag ist, aber auch eine Chance ist. So wie jede Krise für uns als Menschheit und für jeden einzelnen Menschen auch eine Möglichkeit ist, Dinge anders zu machen. Und das heißt auch da, ich brenne jetzt seit 15 Jahren gegen Food Waste und für Lebensmittelrettung und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Jetzt irgendwie, ja, gibt auch viele andere SDG-Ziele, die ich super spannend finde, aber wo ich jedem, der da durchgeht, auch wirklich zu gucken, okay, ist es denn überhaupt das Herzensthema? Ist es denn überhaupt das Business, was ich überhaupt weitermachen möchte? Weil das kann ja auch sein, dass man schon seit 2 Jahren mental gesagt hat, boah, eigentlich ja noch Exit machen und dann will ich aber eigentlich was anderes machen. Also sich da auch ganz ehrlich mit auseinanderzusetzen, bin ich hier gerade auf dem Weg, der mich nicht nur finanziell glücklich macht, sondern wo mein Herz für schlägt. Und tue ich das mit Menschen, die mich begeistern, von denen ich was lernen kann, von denen ich wachsen kann? Oder ist es vielleicht auch ein Moment zu sagen, okay, es hat nicht geklappt und Scheitern ist definitiv in Deutschland irgendwie vielleicht ein bisschen negativ betrachtet oder so. Ich habe so viel gelernt und das kann man ja dann auch beim anderen Business irgendwie anwenden. Also auf jeden Fall zu sagen, selbst wenn es das Unternehmen selbst nicht mehr gibt, was jetzt in die Insolvenz gegangen ist, sondern nur noch abgewickelt wird und es gab auch kein Asset-Deal und man hat selber gar nicht die Energie, Kraft, Freude, das irgendwie noch weiterzuführen, zu retten, eine zweite Chance zu geben, dann trotzdem die Learnings mitzunehmen und das auch irgendwo als Verantwortung sehe ich das, so wie Leute, die Geld haben, die sollten damit was Sinnvolles tun, Leute, die Skills haben, sollten damit was tun für den Planeten, für die Menschen, für die Tiere und so sind eben auch die Erfahrungen von einem Start-up, was man machen durfte, konnte, auch so ein bisschen Eigentum verpflichtet, sag mal. Und so glaube ich, ist es auch, dass dieses Wissen, was man sich angeeignet hat, das verpflichtet auch irgendwie, das weiter zu nutzen für etwas im besten Fall noch impact-drivener oder vor allem etwas, was dem Herzen noch mehr zusagt. Weil ich glaube, dass die Herz-Kopf-Verbindung auch super schön ist, wenn die stimmt. Und haben auch viele schon geile Exits gemacht und die haben es einfach nur wegen dem Geld gemacht. Auch okay, fair enough. Aber dann vielleicht aufzuwachen und zu sagen, okay, jetzt habe ich den ganzen Cash. Was mache ich denn damit? Entweder mache ich selber nochmal ein Unternehmen oder ich investiere in die Gründer und Gründerinnen, die die Probleme von morgen heute lösen. Und sich immer wieder zu fragen, wofür bin ich auf der Erde? Was mache ich hier eigentlich? Und eine Sache, die ich auch noch nicht geteilt habe, aber die mir auch dann in der Insolvenz aufging, ich habe mich ein bisschen verloren und habe auch meine Familie vernachlässigt und habe 2 Kinder, die sind jetzt fast 13 und 10. Und das kann ich nicht mehr wettmachen. Also die Vergangenheit ist einfach in Anführungsstrichen verkackt. Ich war da zu wenig da. Und dann aber jetzt auch da den Wertekanon noch mehr glatt zu ziehen und zu sagen, nee, das ist mir einfach wichtig, dass wir uns da Zeit nehmen, dass ich mir Quality Time mit den Kindern und meiner Frau nehme, gönne, schenke. Und da auch nochmal durch so eine Insolvenz habe ich jetzt gelernt, was ist denn wirklich wichtig im Leben.
Ja. Ich glaube, das sind so die Punkte, die man auch aus diesen Dingen wirklich mitnehmen kann. Ne? Und die Insolvenz nicht als so ein Endpunkt von irgendwas zu sehen, weil das, was du vorher gemacht hast, das war ja etwas, wo du Beitrag geleistet hast, wo du Impact gehabt hast. Ne? Und dann kann es eben passieren, dass irgendwo unternehmerische Reise auch mal zu Ende geht, ne? Zu einem Punkt. Das gehört dazu, so wie viele Reisen zu Ende gehen, früher oder später, aber man geht auf eine nächste Reise. Ne? Also wir bewegen uns einfach kontinuierlich zwischen Punkten. Ich glaube, das sollten wir da auch immer berücksichtigen. Und es geht einfach zu einem nächsten Punkt weiter und es bietet die Chance, gewisse Dinge zu adjustieren, unternehmerisch, aber auch familiär. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so profitiert man selbst davon. Von daher, Raphael, dir bei Surplus, euch als Familie, viel Freude. Weiterhin viel Erfolg, auch bei den Dingen, die ihr tut und toi, toi, toi.
Danke, René. Danke euch da draußen fürs aufs Herz hören und da dem Raum schenken.
Danke, Raphael. Vielen Dank auch an all die, die zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten aufzeigen, dass trotz mancher Krisenzeiten, vielleicht auch durch eine Insolvenz bei weitem nicht alles verloren ist. Vor allen Dingen nicht alles verloren ist, was ihr vorher getan habt. Weil was ihr getan habt, habt ihr geschafft. Was ihr geleistet habt, ist da, ist in der Welt. Und stellt euch einfach die Frage, wie kann es bestmöglich für euch weitergehen, für euer Unternehmen, für eure Vision. Und dann wird es auch. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Themenwünsche, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung auf einem von der Streaming-Plattform eurer Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.